Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, up and away. Die Wall Street lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Die Berichtssaison beflügelt den amerikanischen Aktienmarkt. Verizon, Domino's Pizza, Cleveland Cliffs, allesamt nach den Zahlen auf der Gewinnerseite. Und in dieser Woche werden 20% der Marktkapitalisierung des S&P 500 Ergebnisse melden. 112 Unternehmen im S&P, darunter auch Google, Intel und Tesla, Texas Instruments und S&P. Die Tech-Werte werden also mit im Fokus stehen. Und bisher 83% der gemeldeten Ergebnisse über den Ertrags- und Umsatzschätzungen der Wall Street. Keine Zeichen also, dass sich die Zollpolitik von Donald Trump tatsächlich auf Corporate America bremsend auswirkt. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir mal ein in die Wall Street. In der vergangenen Woche neue Rekorde im S&P und im Nasdaq und auch an diesem Montag geht es weiter bergauf, angefacht durch positive Reaktionen auf Ergebnisse. Verizon, Domino's Pizza und Cleveland Cliffs allesamt nach den Quartalszahlen auf der Gewinnerseite. Bisher haben 83% der Ergebnisse die Schätzungen geschlagen. Diese Woche werden 112 Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse melden, darunter 5 Dow-Werte und 2 magische 7 Aktien. Wir haben SAP und Texas Instruments am Dienstag. Wir haben Google, IBM, ServiceNow und Tesla am Mittwoch, am Donnerstag dann Intel, in Europa Louis Vuitton. Diese Werte also werden die Tendenz an der Wall Street maßgeblich mit lenken. Bevor ich nochmal auf die Ergebnisse eingehe, schauen wir uns mal die technische Komponente an. Hier mahnt Bespoke Investment, dass sich der S&P 500 jetzt schon seit 46 Handelstagen im überkauften Bereich bewegt. Um ein wieder neutrales Niveau zu erreichen, müsste der Sektor um 3,5% sinken. Die längste Gewinnstrecke im überkauften Bereich war übrigens im Februar 1999, damals 68 Tage. Ne? Also nur weil sich der Index im überkauften Bereich bewegt, muss das nicht unbedingt heißen, dass wir deshalb anfangen zu korrigieren. Und schauen wir uns hier das Ganze nochmal im historischen Vergleich an. 46 Tage aktuell, heute wäre quasi der 47. Tag, wenn wir freundlich schließen. Das ist damit fast so lange wie im Sommer 2023. Damals waren es 56 Tage. Ja, auch was den 20-Tages-Durchschnitt betrifft, bewegt sich jetzt der S&P 500 die längste Phase seit 1999 über diesem gleitenden Durchschnitt. Man merkt also, dass der ein oder andere hier aus technischer Perspektive nervös wird. Man muss allerdings sagen, dass wir in der Wirtschaft fast eine Art Goldlöckchen-Szenario hatten, wenn man sich die Daten der letzten Woche mal anschaut. Die Verbraucher, die Erzeugerpreise, die Einzelhandelsumsätze, das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, trotz der ganzen Zollthematik wirklich erstaunlich. Die Wirtschaft scheint im Juni sogar an Schwung gewonnen zu haben. Um die US-Konsumenten steht es nach wie vor auch gut. Das zeigt vor allen Dingen der Finanzsektor und die Quartalszahlen dort. Und die Unternehmenswelt, die manövrieren das Umfeld auch immer noch besser, als viele im April erwartet hatten. Dementsprechend lässt die Reaktion auf Headlines um Zollpolitik an der Wall Street auch zunehmend nach, obwohl mittlerweile die Messlatte für die Basiszölle immer weiter steigt. Wir hatten ja vor einigen Wochen die Monatsumfrage, die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Da stellt man sich jetzt auf einen 14% Basiszoll ein. Wenn man sich eine Umfrage von Goldman Sachs anschaut, scheint das nicht wirklich zu reichen. Hier spricht man jetzt von Jahresende 2025. Das sind quasi Befragungen von Volkswirten. Jetzt sieht man also quasi schon 17% Ende des Jahres und dann im Jahr 2027 19%. Also man geht davon aus, dass das dauerhaft auf einem höheren Niveau bleiben wird. Im Jahr 2024 lagen wir bei 3%. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Aber die Tatsache, dass zumindest bisher weder die Inflation noch die Wirtschaft merkliche Zeichen ausweist, das spielt natürlich Donald Trump auch in den laufenden Handelsabkommensverhandlungen absolut mit in die Karten. Und die Tatsache, dass die Epstein-Files immer mehr in den Fokus rücken, das erhöht die Notwendigkeit von Donald Trump, quasi die Aufmerksamkeit auf andere Themen zu lenken, wie eben zum Beispiel Handelsabkommen. Wir haben sehr viele Kommentare heute zum Thema der EU. Ist übrigens der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr haben die USA über 600 Milliarden importiert aus der EU und 370 Milliarden Dollar exportiert in die EU. Ein Handelsabkommen mit der Region wäre also sehr wichtig. Finanzminister Scott Bessent betont heute in einem Interview bei CNBC, dass der 1. August die harte Deadline sei für die Androhung der Zollanhebungen. Es wurden ja drakonische Zölle angekündigt von bis zu 30%. 35%, einige Handelspartner sogar bis zu 50%, Kupfer 50%, obwohl man hier sagen muss, auch heute Morgen Schlagzeilen, dass Donald Trump diesen Schritt nicht gehen würde, vor allen Dingen nicht bei Kupfer, weil er damit der eigenen Wirtschaft schaden würde. Also der Taco-Taco-Trade, Trump Chickens Out, steht immer noch im Hintergrund. Aber die Risiken nehmen an der Stelle ein Stück weit zu. Heute Morgen schreibt das Wall Street Journal, dass die EU mögliche Gegenmaßnahmen vorbereitet, auch wenn man hoffnungsvoll ist, dass man zu guter Letzt eben doch einen Deal erreichen wird. Die EU hatte eher auf einen Basiszoll von Pi mal Daumen 10% gesetzt. Das Weiße Haus scheint da eher zwischen 15% oder höher zu legen für die Region. Das steht also heute auch noch mit im Fokus, wobei sich die Wall Street aktuell fast ausnahmslos vor allen Dingen auf die Berichtssaison fokussiert. Ja, ansonsten, Finanzminister Scott Bessent scheint Donald Trump mal wieder eines Besseren belehrt zu haben, beziehungsweise formulieren wir es freundlicher, Finanzminister Bessent konnte Trump erneut davon abhalten, Jerome Powell, den Chef der Notenbank, zu feuern, wegen des Risikos einer Destabilisierung der Kapitalmärkte und weil letztendlich dann eine Klagewelle bevorstehen könnte, die in dem aktuellen Umfeld niemand braucht, so also letztendlich einige Medienberichte. Ja, lassen wir Makroökonomie liegen. Verizon hat sehr gute Zahlen gemeldet im Telekom-Sektor, die Ertragsschätzungen, die Cashflow-Erwartungen, das Umsatzwachstum, alles war höher, als die Wall Street erwartet hatte. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden auch angehoben, die Aktie kann hier also profitieren. Cleveland Cliffs im Stahlbereich, hier sind es vor allen Dingen Einsparungen und höhere Umsätze, die zu einem geringer als befürchteten Verlust geführt haben. Und last but not least, Domino's Pizza. Der Ertrag pro Aktie war hier zwar unter den Erwartungen, aber das operative Einkommen schlägt die Ziele. Wir haben in den USA schon länger geöffnete Standorte mit höheren Wachstumsraten. Das ist also insgesamt eben doch ein recht gutes Quartal. Im Tech-Sektor haben wir einen großen Gewinner, die Aktien von Block. Die werden nämlich im S&P 500 aufgenommen und ersetzen Hess. Hess wird übernommen und Block muss damit von großen ETFs aufgesammelt werden. Der Wert kann hier also profitieren. So, ansonsten vielleicht ganz kurz nochmal, bevor ich auf die Analystenkommentare komme, ein Blick auf die Ereignisse in dieser Woche. Wir haben sehr viele Ergebnisse. Morgen Coca-Cola, GM, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Philip Morris, SAP und Texas Instruments. Vor allen Dingen bei Coca-Cola dürften wir den gleichen Trend sehen wie bei Johnson & Johnson und Pepsi, nämlich der schwache Dollar dürfte sich hier sehr stark positiv ausgewirkt haben. Wir haben dann am Donnerstag die Zahlen, am Mittwoch die Zahlen von AT&T, von Chipotle, von Google, von IBM, von ServiceNow, von T-Mobile und von Tesla. Der Mittwoch wird hier also ausgesprochen wichtig sein und spannend wird auch CSX. Es gab ja Spekulationen, dass eine große Konsolidierungsrunde bevorsteht im Bereich der Eisenbahnwerte. CSX, so hatte Barron's berichtet letzte Woche, könnte eventuell ein Angebot von Berkshire Hathaway bekommen, ein Übernahmeangebot, vor allen Dingen, wenn wir in anderen Segmenten der Eisenbahnwerte eine Konsolidierung sehen sollten. Wir haben am Donnerstag dann American Air, Honeywell, Intel und Louis Vuitton. Louis Vuitton wird wichtig sein, natürlich nicht nur aus der europäischen Komponente, sondern auch, weil zu guter Letzt das ein wichtiger Indikator ist für den Luxusgüterbereich, auch hier in den Vereinigten Staaten. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Analystenkommentaren und hier ist eins auffällig. Wir sehen zwar steigende Kursziele, aber ein bisschen mehr Zurückhaltung bei den Einstufungen und viele Analysten haben letztendlich bei den Kurszielen bisher daneben gelegen. Bernstein hebt das Kursziel von AMD zwar auf $140 an, aber das liegt unter dem aktuellen Niveau und die Aktie wird nur mit Halten eingestuft, obwohl der Analyst die Gewinnschätzungen anhebt aufgrund der aufgehobenen Verkaufsrestriktionen bestimmter Technologie an China. Der Analyst sagt, das zweite Quartal, das bald gemeldet wird, und das dritte Quartal, also die Aussichten, werden die Erwartungen des Marktes wohl schlagen. Aber die Aktie wird trotzdem nur mit Halten eingestuft, soll also hier nicht wirklich profitieren. Wir haben Coinbase bei Piper Sandler, lagen auch vollkommen daneben bei dem Wert. Das Kursziel lag bisher bei $190. Wir sind bei weit über 400. Jetzt wird das Kursziel auf 350 angehoben. Man rennt dem Ganzen also hinterher, bleibt also auch nur bei neutral. Man betont also die Erinnerung, dass wenn der Bitcoin-Halbierungsprozess stattfindet, dass das historisch betrachtet den Bullrun Steine in den Weg läuft. Ich muss sagen, ich habe jetzt mal geschaut, wann die nächste Bitcoin-Halbierung ansteht. Und sofern ich weiß, ist das voraussichtlich erst 2028. Ich weiß gar nicht, warum das bei dem Analysten heute schon auf der Agenda steht. Vielleicht habe ich die falschen Daten, aber das ist einer der Gründe also für Zurückhaltung. Wir haben DoorDash und da ist man in der Tat optimistisch. Bernstein und Raymond James, beide mit Kaufempfehlungen, beide heben die Kursziele an. Bernstein auf $265, Raymond James auf $275. Und hier betont man in der Tat, die Ergebnisse, die gemeldet werden, dürften einmal mehr zeigen, wie unglaublich robust die Dynamik bei DoorDash ist. Man hat allein seit Jahresauftakt, so Raymond James, 10 neue Werbeinnovationen implementiert und das dürfte das Wachstum, die Penetrierung im Werbesegment weiter ausweiten bis ins übernächste Jahr hineingehend. Ja, IBM wird auch in Kürze Zahlen melden. Hier hebt Jefferies das Kursziel auf $285 an, bleibt aber eben nur bei Halten. Man betont, dass das zweite Quartal, dass man die Schätzungen wohl erreichen wird, wegen mehr Wachstum im Software-Segment, trotzdem aber nur haltenswert. Ja, Intel wird diese Woche Zahlen melden. Man erwartet ja so herzlich wenig von dem Wert, aber anscheinend wird die Zukunft etwas klarer. Das Brokerhaus Stifel hebt das Kursziel auf $24,50 an, bleibt aber nur bei Halten, also genau das gleiche Bild wie bei einer IBM. Lip Bhutan, der neue CEO, das ist jetzt das zweite Mal, dass er Ergebnisse melden wird als CEO in dieser Rolle. Und Stifel betont, dass ab dem zweiten Halbjahr 2026 ins erste Halbjahr 2027 hineingehend hier wirklich das Fenster sei für materielle Veränderungen, also für Wendepunkte, die wichtig seien für den Wert. Ja, Pinterest wird heute auch freundlich tendieren. Morgan Stanley hebt das Kursziel an. Man bleibt bei Übergewichten. Die Bewertung sei attraktiv und man sieht mehr Engagement, Nutzer-Engagement. Gleichzeitig verbessert sich das Monetarisierungspotenzial. Das wird übrigens spannend sein, ne? Denn man darf nicht vergessen, dass genauso wie Johnson & Johnson und auch Netflix sehr stark profitiert haben von dem schwachen Dollar. Insbesondere Meta zum Beispiel generiert 63,5% der Umsätze außerhalb der Vereinigten Staaten. Da müsste sich der schwache Dollar also auch sehr stark vorteilhaft ausgewirkt haben. Abgesehen davon gibt es Zeichen, dass der Werbemarkt weiter an Dynamik gewonnen hat. Das spielt nicht nur Meta in die Karten, sondern letztendlich gesehen auch Google. Wir haben heute Medienberichte, dass YouTube die meist geschaute Plattform auf TV sei. Also der Vorsprung wird hier weiter ausgebaut und das dürfte zu guter Letzt also YouTube in die Karten spielen. Es bleibt spannend. Insgesamt also das Nachrichtenumfeld in der Berichtssaison anhaltend bullisch.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.